Wir Christen sind ein merkwürdiges Volk. Ich hoffe, das ist euch klar. Wir hängen uns um den Hals oder ins Haus das schlimmste Mordinstrument, was sich Menschen ausdenken können. Wir verschreiben unser ganzes Leben einem Mann, der unter Verbrechern hingerichtet wurde, wo es ihm angeboten wurde, die Macht und den Reichtum, Ruhm und Ehre dieser Welt weit und vielleicht mit einem müden Lächeln von sich gewiesen hat. Wir folgen einem Mann nach mit allem, was wir haben, der verfolgt, beschimpft, bespuckt, gefoltert und in aller Öffentlichkeit, in aller Schande hingerichtet wurde. Und wir feiern das. Auch heute. Und das auch noch als den größten Feiertag unseres Glaubens. Wir sind ein merkwürdiges Volk. Wer sich damit nicht identifizieren kann, gebt mir ein paar Minuten. Das alles, Karfreitag, das Kreuz, das Geheimnis des Evangeliums, es ist nicht zu verstehen, ohne den Blick auf die Liebe Gottes und die Souveränität Gottes. Also die Annahme, dass Gott, der lebendige Vater im Himmel, zu jeder Zeit über alles in deinem und meinem Leben, über alles in der Weltgeschichte absolute Macht und Kontrolle hat, absolut souverän über jeden Augenblick ist. Diese Macht Gottes beschreibt Johannes in jeder Zeile seiner Passion, der Leidensgeschichte von Jesus. Und ich möchte quasi einen Blick nochmal ein bisschen vor das Kreuz richten, aber immer mit dem Blick auf das Kreuz. Und ich lese uns Johannes 18, die ersten 11 Verse. Und als Jesus dies gesprochen hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Winterbach Kidron. Dort war ein Garten, in den Jesus und seine Jünger eintraten. Aber auch Judas, der ihn verriet, kannte den Ort, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Nachdem nun Judas die Truppe und von den obersten Priestern und Pharisäern Diener bekommen hatte, kam er dorthin mit Fackeln und Lampen und Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworten ihm: Jesus, den Nazarener. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin's. Es stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Nun fragte er sie wiederum: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus, den Nazarener. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Damit das Wort erfüllt würde, das er gesagt hatte: Ich habe keinen verloren von denen, die du mir gegeben hast. Da nun Simon Petrus ein Schwert hatte, zog er es und schlug nach dem Knecht des Hohepriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechts aber war Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Gott hat Macht über die Weltgeschichte. Wir haben es hier in diesem Garten mit einer absoluten Krisensituation zu tun. Krise für Jesus, Krise für die Jünger, aber Krise, wie wir sehen werden, für die ganze Welt. Die Welt steckt in der Krise, damals wie heute. Damit lüfte ich kein Geheimnis, damit überrasche ich euch nicht. Das wissen wir aus unserem eigenen Leben. Das wissen wir aus jeder einzelnen Nachrichtenmeldung. Aber für uns Christen ist eine Krise wirklich nur eine Krise. Wie meine ich das? Eine Krise ist für uns Christen eine Krise im besten und wahrsten Sinne des Wortes. Sie ist nicht unser Schicksal. Das steht nicht in der Bibel, das steht im Duden. Eine Krise wird bezeichnet als eine schwierige Lage, eine Situation, eine Zeit, die den Höhe- und Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung darstellt. Das heißt, wer von einer Krise im wahrsten Sinne des Wortes redet, der hat schon die Wende im Blick, der hat schon die Hoffnung im Blick, der hat schon im Blick, was danach kommt. Und als Christen haben wir Danker Freitag alles Recht dazu, von Krisen zu sprechen, weil wir wissen, der lebendige Gott ist souverän. Er wird am Ende wirklich alles gut machen. Eine Krise steht zwischen Dunkelheit und Licht. Es ist gerade der Moment, bevor das erste Tageslicht bricht. Zwischen Nacht und Tag. Und in genau so einer Nacht spielt jetzt dieser Bericht, den ich vorgelesen habe aus dem Johannesevangelium, in so eine Krisensituation hinein. Und es beginnt mit einem spannenden Blick, den uns Johannes hier schenkt. Denn als einziger Evangelist erzählt er uns nicht, wie dieser Garten heißt. Natürlich ist es dieser Garten Gethsemane, aber als einziger benutzt er einen anderen geografischen Hinweis. Er spricht davon, dass sie über den Kidron gehen. Und da ist die einzige Erwähnung ist, glaube ich, da könnte was drin stecken. Er erzählt in Vers 1, sie gingen über den Kidronbach, über das Kidrontal, über den Winterbach in den Garten. Winterbach Kidron, der heißt so, weil er nur im Winter Wasser führt. Jetzt ist Frühling, das Passafest steht an. Es ist eine trockene Steinwüste, das Kidrontal. Wenn wir uns überlegen, was Johannes uns vielleicht damit für eine Perspektive mitgeben möchte, denken wir vielleicht ans Alte Testament, wo das Kidrontal in der überwiegenden Mehrzahl der Erwähnungen immer für gewisse Krisensituationen stand. Da heißt es zum Beispiel bei David, der vor der Verschwörung fliehen muss aus Jerusalem, dass er über den Kidron in die Wüste flieht. 2. Samuel. Oder wir wissen es aus mehreren Begebenheiten, als aus Jerusalem Götzenbilder und Götzeninstrumente, Unreisenes aus dem Tempel entfernt werden sollte. Da hat man diese Statuen genommen, hat sie zermalmt, hat sie ins Kidrontal geworfen und verbrannt. In dieser letzten Nacht überschreitet Jesus zweimal dieses Krisental des Kidron. Einmal, um mit seinen Freunden ein letztes Mal zusammen zu sein und zu beten. Und dann, wenn er gefangen genommen ist, ein weiteres Mal. Denn das Kidrontal, das liegt genau zwischen Ölberg, Gethsemane im Osten und dem Stadtgebiet Jerusalems mit dem Tempel im Westen und noch weiter westlich auf diesem Berg Moria, damals außerhalb der Stadtmauer Golgatha. Moria, diesen Namen kennst du vielleicht aus einer anderen Geschichte. Die kennt man aus der Geschichte von Abraham, der seinen Sohn Isaak opfern soll. Das war derselbe Berg, auf dem der Herr damals den Abraham schickte. Wir lesen das zum Beispiel in 2. Chronik. Und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem, auf dem Berg Moria. Jesus geht bei seiner Gefangennahme ein letztes Mal durch das Wüstental, durch die Wüste, durch den Kidron, wie der Sündenbock aus dem Alten Testament, der, nachdem man symbolisch die Sünde des ganzen Volkes auf ihn gelegt hat, in die Wüste fortgejagt wird. Jesus stirbt auf dem Berg Moria, wo Gott 2000 Jahre vorher den Abraham aufgehalten hat und ihm gesagt hat, tu es nicht, ich werde für ein Opfer sorgen. Und er gibt diesen Widder, wie es heißt, anstelle des Sohnes. Ich hoffe, dir geht es bei der Stelle mit Abraham und Isaak genauso wie mir, dass das uns zutiefst emotionale Probleme bereitet, diese Geschichte. Wo Gott dem Abraham aufträgt, seinen Sohn zu opfern. Und ich glaube, diese emotionalen Probleme, die sind genauso richtig und genauso beabsichtigt, so soll es sein. Denn wenn uns diese Geschichte von Abraham und Isaak eine Sache ganz deutlich zeigen soll, dann soll sie uns einen Blick geben in das Vaterherz Gottes. Wenn wir uns überlegen, wie Abraham auf jeden Tag dieser langen Reise hin nach Moria, wo er dieses grausame Ziel seiner Reise die ganze Zeit im Blick hatte und seinen Sohn neben sich. Wenn wir uns vorstellen, wie es ihm ging, was in seinem Herz vorgegangen ist, mit jedem Schritt dieser Reise, wo er sich schwerer und schwerer gefühlt hat, dann bekommen wir, glaube ich, so ein bisschen eine Ahnung und ein bisschen einen Einblick, wie sich jetzt bei dieser Reise über den Kidron Gott der Vater im Himmel und der Sohn Jesus fühlen. Gott hat Macht über die Weltgeschichte. Es musste genau zu dieser Zeit passieren, an diesem Passafest, genau an diesem Ort. Der Herr ist souverän über das, was passiert. Johannes zeigt uns damit, dass Gott die Kontrolle niemals verloren hat. Es war schon lange so vorherbestimmt. Gott hat Macht über die Weltgeschichte, das sehen wir auch an diesem Punkt, wenn wir uns überlegen, wie die Geschichte weitergeht. Jesus ist mit seinen Jüngern nach dem letzten Abendmahl, also in den Garten gegangen. Judas, der mit ihm oft da war, kannte den Ort gut, konnte die Feinde zu Jesus führen, ohne großes Aufsehen für das Volk. Und dann heißt es da, die Truppe und von den obersten Priestern und Pharisäern kamen, um Jesus zu verhaften. Darf ich mal eine kurze Umfrage starten? Was denkt ihr, wenn ihr euch diesen Moment in diesem Garten jetzt vorstellt? Erst war Ruhe und dann wird es langsam lauter. Die ersten Fackeln blitzen so durch die Bäume. Es wird lauter und lauter. Was denkt ihr? Ruft es vielleicht einfach mal kurz rein. Wie viele Menschen kommen da, um Jesus zu verhaften? Was habt ihr für ein Bild vor Augen? 30? 100? Wer bietet mehr? 300? 500? Jawohl, weiter, weiter. Der Meistbietende gewinnt, glaube ich. Ich glaube tatsächlich. Mir ging es so, dass ich manchmal so Bilder von so Kinderbibeln im Kopf habe in so Szenen. Ja, wir haben jetzt gerade gestern wieder zu Hause so einen kleinen Ostergarten aufgebaut, haben den Kindern die Ostergeschichte aus einer Kinderbibel vorgelesen. Und da sind genau 3 Soldaten gekommen, um Jesus zu verhaften. Und die ganzen Jünger ja eigentlich, ja? 3 gegen 12, ja? Jetzt pass auf. Ihr habt natürlich den kompletten Durchblick. Der Höchstbietende gewinnt. Es spricht tatsächlich sehr viel dafür, unter anderem, weil hier der Artikel steht, die Truppe und von den obersten Priestern und Pharisäern Diener. Und weil wir direkt nach der Geschichte einen Fachausdruck für den römischen Befehlshaber haben, dass wir es hier mit einer römischen Kohorte zu tun haben, die im Normalfall aus 600 kampferprobten Soldaten bestanden hat. 600. Und selbst wenn wir das ein bisschen vorsichtiger ansetzen, wie es manche Theologen auch machen, und sagen, naja, vielleicht war es dann doch nicht römisch, vielleicht war es die Tempelwache, können wir immer noch von mindestens 200 kampferprobten, bewaffneten Männern ausgehen. Es sind nicht 3 gegen 12, es sind 2 bis 600 gegen 12. Die Jünger und Jesus sind plötzlich umringt von kampferprobten Soldaten. Und dieser Blick, der ist wichtig, um das, was jetzt passiert, zu verstehen. Wir müssen das im Hinterkopf behalten für das, was jetzt kommt. Hunderte Soldaten umringen Jesus und die Jünger. Und es ist absolut naheliegend anzunehmen, dass die alle in Todesangst waren, weil es ist völlig normal, dass wenn da ein Aufruhr ist, wenn da jemand gefangen genommen werden soll, dass alle, die mit ihm gefunden werden, die mit ihm angetroffen werden, dass die auch gefangen genommen werden. Das war genau die Perspektive für die Jünger. Dieser ganze scheinbare Aufstand sollte niedergerungen werden. 200 bis 600 Soldaten. Die Jünger mit Jesus auf der einen Seite, hunderte Soldaten auf der anderen Seite. Und für uns aus menschlicher Sicht ist jetzt ganz klar, wer die Oberhand hat, oder? Die Szene ist doch schon vorentschieden. Die Soldaten sind völlig natürlich im Vorteil. Aber sofort wendet sich diese ganze Atmosphäre. Jesus, der scheinbar in der Minderheit ist, ist der, der plötzlich die Kontrolle über diese Situation nimmt. Er führt Regie ab sofort. Er ist der, der proaktiv das Wort ergreift. Er geht auf die Truppe zu. Er entscheidet, wie diese Situation weitergeht und sagt, wen sucht ihr? Er übernimmt die Kontrolle über diese Situation. Das ist die Souveränität Gottes. Menschlich gesehen sind 100 Soldaten im Vorteil, aber Jesus weiß, wer das Sagen hat. Und sie antworten ihm und sagen ihm, wen sie suchen, Jesus den Nazarener. Und dann spricht Jesus diese gewaltigen Worte, ich bin's. Und wie wir letzte Woche von Gerhard so wunderbar gehört haben, da wisst ihr jetzt, was diese Bedeutung ist von diesem Ich bin, Ego Eimi. Das widerhallt die Worte Gottes am Dornbusch bei Mose. Das ist Gottes Offenbarung. Und deswegen logischerweise, weil es Gottes Offenbarung ist und vor dem lebendigen Gott kein sündiger Mensch stehen kann, kein Mensch bestehen kann. Deswegen logischerweise fallen diese 600 kampferprobten Männer auf den Boden. Ich bin's. Und sie fallen alle zu Boden. Das Echo der Stimme Gottes aus dem Dornbusch bei Mose. Der Text in meiner Bibelausgabe, und ihr wisst, glaube ich, inzwischen, ich glaube, ein- oder zweimal habe ich schon gesagt, dass ich ein bisschen auf Kriegsfuß stehe mit manchen Zwischenüberschriften in der Bibel, die ja nicht so zum Urtext gehören. Bei mir steht oben drüber die Gefangennahme Jesu. Und wenn wir das alles, was ich gesagt habe, jetzt im Hinterkopf halten, dann ist es, glaube ich, ganz schön am Ziel vorbei. Die Gefangennahme Jesu, das klingt so, als wäre Jesus hier der Passive, der nichts mehr tun kann, der in Haft genommen wird. Aber nach allem, was wir gehört haben, wissen wir, sie haben keine Chance, ihn gefangen zu nehmen. Jesus lässt sich gefangen nehmen. Jesus geht freiwillig diesen Weg. In Johannes 10, Vers 18 sagt Jesus, niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht und die Freiheit, es zu geben und zu nehmen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Und wie Abraham im Alten Testament Gnade und Segen empfing, als Gott anstelle seines eigenen Sohnes Isaak einen Widder als Opfer gab, wie muss er in diesem Moment aufgeatmet haben? Genau so stellt Jesus sich hier jetzt schützend vor seine Jünger. Wenn ihr mich wollt, ich habe gesagt, dass ich es bin und ich komme mit. Ich frage mich, ob sie da noch am Boden lagen, als er das gesagt hat. Ich komme mit, aber lass diese gehen. Jesus stellt sich schützend vor seine Jünger. Er nimmt sie in Schutz. Er sagt, nehmt mich und lasst diese gehen. Nehmt mich und nicht sie. Er nimmt das Schicksal auf sich, das auch ihnen eigentlich gegolten hätte. Gott ist souverän über die Weltgeschichte. Gott hat die Macht. Das Kreuz war kein Unfall, kein Kontrollverlust Gottes. Jesus ist diesen Weg ganz bewusst und aus großer Liebe zu denen gegangen, die zu ihm gehören. Wie es in Vers 9 heißt, ich möchte es nochmal wiederholen, damit das Wort erfüllt würde, das er gesagt hatte, ich habe keinen verloren von denen, die du mir gegeben hast. Der erste Punkt also, Gottes Macht über die Weltgeschichte. Der zweite Punkt, Gottes Macht über meine Sünde. Das Wort Sünde kommt in unserem Text heute Morgen nicht vor. Genauso übrigens wie das Wort Souveränität Gottes. Aber in diesem Text wird die ganze Gewalt und die Dunkelheit der Sünde deutlich. Die Symptome sozusagen. Und ich glaube, dass wir das sehen an diesem Text, dass unsere Sünde mindestens drei Dimensionen hat. Erstens, Sünde zeigt sich in der Verletzung der Beziehung zu Gott. Ich sündige gegen Gott. Der Mensch sündigt gegen Gott. Gott lebt außerhalb der Liebe Gottes, des Willens Gottes. Aber auch das gehört dazu. Zweitens, Sünde verletzt menschliche Beziehungen. Ich sündige gegen andere Menschen. Andere Menschen sündigen gegen mich, verletzen mich. Und drittens, wir sind alle in Sünde verstrickt. Das heißt, wir leben in einer Welt, wo es Situationen gibt, wo es ist nicht mehr ganz klar, der ist schuld und der ist schuld. Und das ist darum. Und wieso und überhaupt? Wir leben in einer Welt, wo ganz viel Verstrickung herrscht, wo nicht klar ist, wo Sünde herkommt, wo Unrecht herkommt und was wir dagegen tun können. Aber wir leiden darunter an Ungerechtigkeit, an Krankheiten, an globalen Krisen. Die Sünde gegen Gott. Ich hatte es schon gesagt in unserem Text heute, Jesus zeigt sich mit göttlicher Autorität. Ich bin's, Ego Eimi. Da steht Gottes Sohn auf der einen Seite und die Armee der Menschheit auf der anderen Seite. Eine große Menge aus Römern und Juden und Heiden und da mittendrin auch der Verräter Judas. Die Menschheit lehnt sich auf gegen Gott. Sie wollen Gott beseitigen. Oder die moderne Version davon, sie wollen den lieben Gott so der liebe Gott sein lassen. Ja, vielleicht gibt es den da irgendwo da draußen, mag ja sein, gibt vieles, was wir nicht sehen. Aber sagen lassen möchte ich mir nichts von ihm. Praktisch gesehen nehme ich Gott gefangen. Ich binde ihn, ich stecke ihn in meine Schublade. Ich sag ihm, wo er hinzugehen hat und nicht er mir. Die Sünde zwischen den Menschen wird deutlich in unserem Text. Jesus steht hier als Mensch, zu Unrecht beschuldigt. Menschen, die ihr eigenes Ego, ihre eigenen Machtinteressen über andere stellen, damit anderen schaden. Jesus steht hier als der Mensch, der verraten ist von einem Freund, den er zu 100% wie die anderen Jünger ins Vertrauen genommen hat. Ein Mensch, mit dem er beim Abendmahl gesessen hat, dem er Brot und Wein gereicht hat. Wenn ich auf der anderen Seite aus der Liebe Gottes heraus lebe, muss ich mir Liebe und Anerkennung woanders nicht suchen. Denn das passiert dann allzu oft auf Kosten anderer. Und drittens, wir sind in Sünde verstrickt, in dieser Masse. Da stehen auch der Diener Malchus, da steht der einzelne Soldat, der einem Befehl gehorcht, der vielleicht gar nichts mit dieser Situation persönlich zu tun hatte. Aber da wird das Ohr abgeschlagen, da verletzen sich Menschen, da werden Menschen instrumentalisiert, auch für die Sünde anderer Menschen. Und wir leiden an Unwahrheit und Ungerechtigkeit. Und Petrus, der nicht klar sieht, vielleicht aus falschem Glauben heraus oder aus Panik heraus, ergreift dieses Schwert gegen einen Mitmenschen. Wir leiden an der Verstrickung und Ungerechtigkeit dieser Welt. Als Christen nennen wir das Sünde, diese Verstrickung, dieser Zustand der Welt. Interessanterweise ist das der eine Punkt, wo sich alle Religionen dieser Welt, alle Philosophien, alle Weltanschauungen absolut einig sind. Egal, ob du Atheist bist oder Muslim oder Hindu oder Christ. Wir alle sind uns in dem einen Punkt einig, dass diese Welt, wie sie jetzt ist, nicht so bleiben soll. Dass diese Welt, wie sie jetzt ist, nicht perfekt ist. Aber natürlich unterscheiden sich die Lösungsvorschläge, ja? Der Atheist wird vielleicht sagen, durch mehr Technologie, durch sozialen Fortschritt, durch bessere Politik wollen wir besser werden, wollen uns erlösen, wollen wir voranschreiten. Aber ich glaube, wir kommen an diesen Punkt nicht. Ein schönes Zitat von einem US-amerikanischen Kabinettsmitglied habe ich mal mitgebracht. Der sagt in diesem Blick, wo er auch darüber nachdenkt, wie wichtig Gemeinde für Gesellschaft ist. In diesem Kontext steckt dieses Zitat. Da schreibt er als Politiker, die meisten ernsthaften Probleme, die unsere Gesellschaft heute bedrohen, betreffen die Moral, das Verhalten und geistliche Dinge. Aus diesem Grund sind sie außerordentlich resistent gegenüber Regierungsmaßnahmen. Da ist auf der anderen Seite der religiöse Mensch, der sich den Weg zu Gott erarbeiten will, der sich selbst mit aller Macht so verändern will, dass er Gott gefällt. Und Gott sei Dank kommt der christliche Glaube mit einer ganz anderen Erlösung daher. Mit Karfreitag, mit der Liebe Gottes. Nur in Jesus sehen wir einen Gott, der sich selbst der Sünde annimmt, sich selbst der Sünde aussetzt. Denn hier steht der fleischgewordene Gott, verraten von einem Freund, verstrickt in unsere Sünde, im Riss zwischen uns und Gott, kommt in unsere Krise hinein, geht über den Kidron nach Moria, um als Stellvertreter für uns zu sterben. Eine völlig andere Erlösung. Und wer dann aufs Kreuz schaut und sagt, ich habe Unrecht getan, der findet den Jesus am Kreuz, der sagt, ich nehme deine Schuld auf mich, vertraue mir. Und wer sagt, mir wurde Unrecht getan, der findet am Kreuz den Jesus, der sagt, ich weiß es, ich leide mit dir, ich kenne deine Wunden, ich trage deine Wunden, vertrau mir, ich mache alles neu. Und wenn wir leiden unter der Verstrickung, dann finden wir am Kreuz den Jesus, der sagt, ich kenne alle Herzen. Und am Ende werde ich Recht sprechen. Am Ende wird alles richtig sein, gerichtet sein, gut sein. Vertraue mir. Diesen Erlösungsweg, den schärft Jesus dem Petrus jetzt hier nochmal ein, im letzten Vers unseres Berichts. Steck dein Schwert weg. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Nicht das Schwert, sondern Jesus ist die Hoffnung für die Welt. Der Kelch, der steht für den Zorn und das Gericht Gottes über diese Ungerechtigkeit und Sünde dieser Welt. Im Großen, aber auch im Kleinen in meinem Herzen, der sich Jesus annimmt, damit wir es nicht erleben müssen, damit wir frei sind. Jesus, unser Stellvertreter. Und dann stellt sich der moderne Mensch natürlich die Frage, vielleicht in einer gewissen Empörung, ja, brauche ich das denn? Wie kann es sein, dass ein anderer Stellvertreter ist, ein anderer für mich büßt, ein anderer für mich stirbt? Oder was soll das, dass Gott mich vor Gerichtsherrn wird? Und ich glaube, dass dieser impulsive Trotz und diese Auflehnung auch ein Deckmantel sein können, mit dem man versucht, sich selbst nicht einzugestehen, dass wir Fehler gemacht haben, dass es wirklich unsere Schuld ist. Und ich glaube, das ist auch ein Symptom von Sünde, dass wir immer sofort versuchen zu rechtfertigen, dass wir eigene Schuld zudecken, dass wir wie Petrus eher das Schwert nehmen, auf Konfrontation gehen, nach außen gehen, anstatt in uns selber zu schauen. Aber nur Jesus hat einen anderen Weg für unsere Rettung. Und dann stehen wir immer vor dieser Entscheidung. Sword or word. Im Englischen klappt es so schön. Schwert oder Wort. Vertraue ich auf mich selbst? Nehme ich das Schwert? Rechtfertige ich mich selbst? Kämpfe ich für mich selbst? Oder vertraue ich auf das Wort, das mir sagt, dass auch ich Sünde habe? Dass auch ich Schwächen habe, dass ich unvollkommen bin, dass ich Erlösung brauche, dass ich Jesus brauche. Das Wort, das mir sagen darf, was falsch läuft in meinem Leben. Denn das ist der erste Schritt zur Heilung, die ehrliche Selbsterkenntnis. Und das mit dem Blick auf Kreuz und Karfreitag hat dann wieder erstaunlich viel mit dem Thema Sterben zu tun. Denn da muss etwas in mir sterben. Mein Ego, mein Stolz, ja, das, was ich mir aufgebaut habe, ein Teil meiner Identität, ein Teil meines Lebens. Wenn ich sage, ja, das war falsch, das ist altes Leben. Ich möchte mich ändern. Ich möchte, dass Jesus alles neu macht. Und was wir alle bei dem Versuch, uns selbst zu rechtfertigen, oft vergessen, ist, glaube ich, auch das. Wir haben keine Ahnung davon, wie groß unsere Schuld vor Gott eigentlich ist. Es ist eben nicht nur die eine Lüge, der eine Ausrutscher, die eine Unversöhnlichkeit. Es sind auch nicht nur 10 Lügen. Das ist die völlig falsche Blickrichtung. Die Frage ist weniger, was habe ich falsch gemacht, als besser zu fragen, gegen wen habe ich gesündigt? Sünde ist eine Beziehungsthematik. Sünde, da geht es um Beziehung. Wir haben gegen den ewigen, heiligen Gott gesündigt, der die Liebe selbst ist, der die Summe von allem ist, was gut ist. Und wenn du sagst, naja, mit Gott habe ich eigentlich kein Problem, ich habe eher so ein Problem mit Menschen, dann kann ich dir nur sagen, wer Menschen verletzt, der verletzt damit auch Gott, denn alles gehört ihm. Und letztlich macht Sünde auch uns kaputt. Und auch das will Gott nicht, die wir im Ebenbild Gottes erschaffen sind. Wir alle verfehlen die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten. Wir haben gegen den ewigen Gott gesündigt. Das können wir als endliche Menschen niemals gut machen. Nur der ewige Gott kann für eine ewige Schuld aufkommen. Nur Jesus, wahrer Mensch und wahrer Gott, kann für uns eintreten. Ohne Jesus kommen wir da nicht raus. C.S. Lewis schreibt dazu nochmal diesen spannenden Aspekt. Nur ein böser Mensch muss Buße tun, muss umkehren, muss sein Leben ändern. Aber nur der gute Mensch kann wahrhaft bereuen. Und je schlechter wir sind, desto mehr sollten wir unsere Taten bereuen, aber desto weniger können wir es. Der einzige Mensch, der zu vollkommener Reue fähig wäre, wäre selbst vollkommen und hätte es darum nicht nötig. Darum brauchen wir Jesus. Diesen Weg ist Jesus für uns am Kreuz gegangen. In diese Verstrickung der Welt hinein betet er diese Worte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist der einzige mögliche Weg für uns. Und Gott hat ihn uns geschenkt. Und wer das im Glauben annehmen kann, für den gilt, was Jesus hier sagt: Ich habe keinen verloren von denen, die du mir gegeben hast. Durch Karfreitag, durch das Kreuz hast du, und das ist so einzigartig an Jesus, einzigartig mit Blick auf alle Vorstellungen dieser Welt, durch Karfreitag hast du in Jesus absolute Heilsgewissheit, Gewissheit der Erlösung, Gewissheit der Vergebung, Gewissheit des ewigen Lebens, schon im Hier und im Jetzt, schon heute Morgen. Weil es eben um nichts geht, was du getan hast oder tun könntest und wo du scheitern könntest, sondern um das, was Jesus stellvertretend für dich getan hat. Gott hat Macht über deine Sünde. Er schenkt durch Jesus absolute Vergebung und Heilsgewissheit. Und drittens, kurz zum Schluss, Gottes Macht ist die Liebe. Unser Abschnitt heute Morgen begann mit den Worten, als Jesus dies gesprochen hatte. Und wenn solche Formulierungen in der Bibel auftauchen, dies gesprochen, dann ist es immer eine gute Idee, auch nochmal die paar Verse davor zumindest zu lesen und im Hinterkopf zu halten. Und da endet ein langes Gebet von Jesus zum Vater mit diesen Worten. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Johannes wollte, dass wir diese Perspektive mitdenken, wenn wir mit Jesus in diese Nacht der Gefangennahme gehen. Aus Liebe geht Jesus über den Kidron. Aus Liebe lässt sich Jesus gefangen nehmen. Aus Liebe gibt Gott seine Macht auf. Aber tut er das? Scheinbar. Denn Gottes Macht ist nicht Gewalt. Gottes Macht ist Liebe und die hat er niemals aufgegeben. Und die beweist er dir am Kreuz, wo er seinen Sohn für dich hergibt. Also lasst uns alle die Sünde ablegen und in dieser Liebe leben. Nochmal Vers 9. Und ich habe keinen verloren von denen, die du mir gegeben hast. Wenn du an Jesus und sein Kreuz glaubst, dann bist du einer davon. Und dann gilt das für dich. Ja, auch in einem Leben mit Krisen. Aber egal, du gehörst Jesus. Ja, in einem Leben, wo wir noch Fehler machen. Aber du gehörst Jesus. Und ja, wo wir denken, unser Glaube ist oft zu klein. Aber du gehörst Jesus. Er hat dich am Kreuz erkauft. Er stellt sich schützend vor dich. Du gehörst Jesus. Und somit hoffe ich, sind wir einer Meinung, dass wir als Christen kein merkwürdiges Volk sind. Wir sind ein Volk, das voller Freude und Dankbarkeit sagen kann, dank dem Kreuz gehören wir zu Jesus. Amen. Amen.